Sonnigen Tag. Für mich ist Sonne immer ein Zeichen für Gottes Liebe. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Und wenn man sich nur mal die Intensität vorstellt, die wir hier nur so ein bisschen mitkriegen, das ist ja nun ganz lächerlich. Die meisten Teile der Welt haben wesentlich mehr Sonne, wesentlich mehr Hitze. Und wenn man sich dann vorstellt, wie intensiv seine Liebe sein muss zu dir, da würdest du normalerweise verschmelzen, zerschmelzen vor Liebe. So stark ist seine Liebe für dich heute Morgen. So, jetzt bin ich schon mitten in meiner Predigt. Da wollte ich gar nicht rein. Ups. Nur es ist so schön warm heute Morgen hier. Ich muss mal gerade hier ein bisschen Platz machen. Ich wurde ja schon ganz toll vorgestellt von Roswitha, aber ich will da gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Laufbahn. Ich bin Deutsche, ich bin in Hamburg geboren, bin aber 16 Jahre lang auf dem Missionsfeld gewesen mit Reinhard Bonke zusammen. Dort im Team und wir sind auch immer noch im Team von Reinhard Bonke. Wir fahren jedes Jahr noch zweimal im Jahr oder sogar, mein Mann sogar 4 bis 5 Mal pro Jahr noch raus und bereitet dort die Evangelisationen vor. Wer schon mal von ihm gehört hat, er hat riesige Evangelisationen in Afrika und auch in anderen Teilen der Welt. Und daher habe ich das Vorrecht haben dürfen, Erweckung zu sehen oder auch wie ganze Städte sich bekehrt haben, wie ganze Regierungen sich verändert haben, wie Präsidenten zum Glauben gekommen sind, wie ganze Parlamente zum Glauben gekommen sind und diese ganzen Dinge. Und davon will ich gar nicht so viel heute erzählen. Dafür gibt es eine ganze Menge Kassetten, die im Umlauf sind. Und unter anderem hat ein Freund von uns, ein guter Freund, ein Buch über unser Leben geschrieben, dem Tod knapp entronnen. Und darin stehen ganz, ganz viele Begebenheiten und Erlebnisse aus unserem Leben. Und ihr dürft es heute erwerben für 15 Mark. Das ist ein Sonderpreis für euch, hinten am Büchertisch es zu haben. Ich kann es euch empfehlen, es ist nicht zu fromm. Man kann es jungen Kindern auch schenken oder Jugendlichen und die lesen das gerne. Einfach, was Gott tut in der heutigen Zeit, weil er heute noch der gleiche Gott ist, wie er in der Bibel war, hat sich nicht verändert, gleiche Zeichen und Wunder, alles geschieht genauso und kannst du auch erleben. Es gibt keine Sonderposition im Reich Gottes, sondern für jeden das Gleiche. Es liegt an dir, das anzunehmen. Und ich denke, das ist der Grund, warum ich heute Morgen hier bin. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe vor, das ist jetzt 28 Jahre, ja, ungefähr war ich in Dresden mal im Schüleraustausch gewesen, habe so ein bisschen damals die DDR kennengelernt und war jetzt eigentlich sehr gespannt, was jetzt in unserem Deutschland, was jetzt los ist. Und ich bin eigentlich erstaunt über das, was Gott hier getan hat. Ich kann das, die ganze Veränderung spüren und ich sehe in euch ein riesiges Potenzial an Frauen. Ihr werdet das, was früher vielleicht zum Fluch wurde, das werdet ihr in Segen verwandeln. Das werdet ihr genau umdrehen und ihr werdet wirklich ein Land haben, wie Gott es sich vorgestellt hat. So wie sie das beschrieben hat. Ja, in dem Wüste war, wird es wieder blühen und wird es grünen und wird Gott alles das tun, was er verheißen hat. Und jede von euch kann sich da zur Verfügung stellen. Und Gott wird es tun. Ich möchte eigentlich noch ganz kurz, bevor ich predige, beten. Weil ich glaube, dass Gott heute Morgen etwas Besonderes in einigen Leben tun will, auch Heilung geben will. Und ich möchte einfach Gott bitten, dass er mit seinem Heiligen Geist da jetzt ganz mächtig anfängt zu wirken. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so stark zu uns ist wie die Sonne heute Morgen. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich deine Sonne über diesem Land ausgebreitet hast. Und dass du Mecklenburg-Vorpommern, Herr, auf deinem Herzen trägst. Und du liebst dieses Land, du liebst die Menschen und du liebst vor allen Dingen die Frauen. Und ich danke dir, Herr, dass heute Morgen diese Liebe unser Herz berühren soll und berühren wird. Und dass du uns zu Frauen machst nach deinen Vorstellungen. Herr, und ich bete, dass das heute Morgen eine Offenbarung wird in den Herzen dieser Frauen. Dass sie ebenbürtig geschaffen wurden mit dir, Herr. Dass sie in deinem Bild geschaffen wurden. Dass du sie so sehr liebst, dass du sie an deiner Seite haben willst. Als Mitstreiterinnen, als Miterbinnen, als Frauen, die erfüllt sind mit dem Geist Gottes. Und ich bete, Heiliger Geist, dass das geschieht heute Morgen. Dass wir verändert werden, dass wir revolutioniert werden. Und dass all das, was uns niederdrücken kann und niederdrücken wollte in der Vergangenheit, Herr, dass das rausgeschafft wird heute Morgen. Dass da Veränderung stattfindet, dass wir leicht werden, dass wir frei werden, froh werden, glücklich werden in deiner Gegenwart. Und dass wir uns von dir, Herr, erneuert wissen, vollkommen wiederhergestellt werden, innerlich und äußerlich. Dass du uns das, was der Teufel geraubt hat über die Jahre, wieder gibst, Herr, in vielfältiger Weise, mit wunderbaren Gaben, Herr. Du hast die Frauen mit wunderbaren Gaben ausgerüstet, die du alle freisetzen willst. Du willst, dass sie anfangen zu regieren, zu herrschen in dieser Welt und dass sie das Land wieder einnehmen für dich, Herr. Und dass sie selber dabei am fruchtbarsten sind, am glücklichsten, am zufriedensten und am wenigsten leisten müssen, sondern einfach nur aus deiner Kraft leben können. Und ich danke dir, Herr, das willst du ihnen zeigen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich brauche ein bisschen mehr Freiheit. Ich möchte euch heute Morgen mal zwei Frauen vorstellen aus der Bibel, die etwas ganz Bedeutendes zeigen, wie Jesus über uns Frauen denkt. Und zwar Johannes 8, Vers 2 bis 11. Johannes Kapitel 8 von Vers 2 bis 11. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit den Fingern auf der Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde alleine gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Hier sehen wir eine ganz gute Situation von Mann und Frau, von Pharisäern und Christen und von Sündern. Und diese Männer haben diese Frau auf frischer Tat ertappt und sie bringen sie zu Jesus und diese Frau steht dort zitternd, weil sie weiß, was das Urteil sein wird über ihrem Leben. Und jetzt sehen wir, wie Jesus reagiert dieser Frau gegenüber. Er kümmert sich im Augenblick gar nicht so sehr um sie, sondern er sagt erst einmal zu denen, die sie anklagen: Wenn du keine Sünde getan hast, hast du ein Recht, sie anzuklagen. Aber wenn du selber ein Sündiger bist oder ein Schuldiger bist, dann wirf niemals einen Stein auf eine andere Person. Und das gilt für uns alle. Und stellt euch mal vor, wir hätten heute Morgen hier eine Frau und wir wüssten alle, dass sie gerade im Ehebruch gewesen ist. Wie würden wir über sie denken? Und Jesus sagt: Pass auf, wie ich mit dieser Frau umgehe. Ich weiß, was sie fühlt, ich weiß, was sie denkt, ich weiß, was sie in diesem Moment durchmacht. Und ich vergebe ihr. Ich nehme sie so an, wie sie ist. Mit all ihren Fehlern, mit all ihren Schwächen, mit allem, was sie im Augenblick durchgemacht hat. Ich nehme sie so an und ich liebe sie so, wie sie ist. Ich habe diese Frau lieb von ganzem Herzen. Ich verurteile sie nicht. Und das ist Jesus, wie er über dich denkt als Frau. Ganz persönlich, nicht allgemein, sondern ganz persönlich. Er verurteilt dich nicht. Niemals. Wir verurteilen uns ganz oft selber. Wir haben ganz oft das Gefühl, wir sind nicht würdig genug, ihm zu begegnen. Aber er fühlt ganz anders dir gegenüber. Er weiß, wie es dazu gekommen ist, dass du dahin gekommen bist. Und er sagt zu dir: Komm zu mir und ich stelle dich wieder her in deiner Ehre, in deiner Würde, in deinem Ganzsein als Frau. Komm zu mir, ich mache aus dir eine neue Frau. Und die Frau, die sagt: Ich bin gefallen oder ich habe das erlebt, die darf heute Morgen ganz neu Hoffnung schöpfen und sagen: Ich kann zurückkommen. Ich darf von ihm wieder ganz neu empfangen werden und ich werde mich ihm zuwenden und ihm vertrauen. Und ich weiß nicht, wie viele Frauen vielleicht auch hier unter uns sitzen, aber ich glaube, noch mehr werden zuhören den Kassetten, die rausgehen und die sagen: Ich bin enttäuscht worden von den Christen. Die haben mich verurteilt. Die haben mich nicht verstanden. Die haben zu mir gesagt: Das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht und wehe dir. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, du Pharisäer, pass auf, dass du nicht mehr andere verurteilst. Ich habe mir das selber predigen müssen, dass wir andere nicht verurteilen, wenn sie in Sünde fallen. Und bei Jesus gibt es keinen Unterschied zwischen der Schwere der Sünde. Der Steuersünder ist genauso ein Sünder bei ihm wie der Ehebrecher. Und der heimlich etwas tut, genauso wie der das öffentlich tut. Aber wir haben kein Recht, eine Frau zu verurteilen. Und wenn wir damit aufhören würden, wir würden sofort das Klima verändern unserer ganzen Umgebung. Und nicht nur die Gläubigen sollen wir nicht verurteilen, auch die Ungläubigen nicht. die, die von Jesus nichts wissen, gerade nicht. Und Jesus sagt, ich verurteile euch nicht. Ich bin gekommen, um euch zu vergeben. Und er sagt zu ihr hier in einem Satz, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Und wisst ihr, was die größte Macht ist, dass einer nicht mehr sündigen muss? Es ist Liebe. Weil sie sich geliebt weiß von ihm, weil sie sich begehrt weiß von ihm, hat sie gesagt, ich will mein Leben ändern. Ich will mein Leben erneuern. Und das ist die erste Frau. Die zweite Frau, die ich euch heute vorstellen möchte, und dann gehe ich in den Text, Lukas 13, Vers 11 bis 16. Lukas Kapitel 13, Vers 11 bis 16. Und das fand ich ganz faszinierend, weil diesmal nicht die Frau zu Jesus kommt, sondern er geht zu ihr. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tage des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von diesen Fesseln gelöst werden am Tage des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Das ist ein typischer Charakterzug Jesu. Er wendet sich immer den Armen, den Verletzten, den Letzten, denen, die niedergedrückt sind, zu. Und das Faszinierende an dieser Begebenheit ist, er geht zu dieser Frau hin und er sagt zu dir, komm, richte dich auf. Komm, richte dich wieder auf. Diese Frau war körperlich gebückt. Ich nehme an, dass sie fast in dieser Stellung gegangen ist, dass sie also wirklich sich nicht mehr hochrichten konnte und damit auch wahrscheinlich eine verachtete Frau war und sich selber verachtete. Aber ich glaube, dass wir heute unter uns Frauen haben, die sich innerlich so gebückt fühlen. Durch die Lasten, durch die Beschwerden, durch Schwierigkeiten in deinem Leben, durch Verletzungen, durch Enttäuschungen, durch alle möglichen Depressionen, durch die du gegangen bist, vielleicht Schwierigkeiten, Dinge, die dir weggenommen wurden. Dadurch kann dein Leben in eine gebeugte Situation kommen und dass du dich kaum noch aufrichten magst und kaum noch aufrecht stehen magst. Und du das alles als Unrecht empfunden hast, was geschehen ist. Und Jesus sagt heute Morgen zu dir, du darfst dich aufrichten. Du sollst dich aufrichten, du musst dich aufrichten. Weil er dein Bräutigam ist, so wie Roswitha richtig sagte, weil er derjenige ist, der dich liebt. Und kein Liebender möchte, dass es dem anderen schlecht geht. Und Jesus will niemals, dass es dir schlecht geht. Und es liegt an dir, dass du jetzt heute Morgen sagst, Herr, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, was du tust, aber ich erlaube dir, dass du etwas in meinem Herzen tun darfst. Und es beginnt da und es beginnt in unseren Gedanken, dass wir uns verändern und erneuern lassen und dass er dich aufrichten kann und dass du wieder aufrecht stehst und dass du die Bürden abwerfen darfst auf ihn. Denn alle unsere Sorge dürfen wir auf ihn werfen. Er sorgt für dich. Er will dir die Last abnehmen. Und ich bete, das ist der Schrei meines Herzens heute Morgen, dass keine unter euch mit dem alten Sack der Sorgen zurückgeht an ihren Platz, sondern dass du heute Morgen die Sorgen ablegst, hier vorne, wie einen alten Kleidersack, wie den Müllsack an der Straße ablegen. Und erwarten, dass der Müllabfuhr alles einsammelt und wegfährt. So kannst du heute Morgen alles, was dir wehtut, alles, was falsch gelaufen ist, die Misshandlung, die du erlebt hast, die ganze Ablehnung, die du erlebt hast, alles das darfst du ablegen und kannst sagen, Jesus, hier ist es. Das ist, was mich gebückt hat. Das ist, was mich niedergerissen hat. Das ist, was mich kaputt gemacht hat. Ich gebe es dir. Und er will es dir nehmen. Und es gibt keine andere Hilfe als er allein. Du kannst zum Psychiater laufen, du kannst alle Ärzte aufsuchen. Sie werden dir nur Ratschläge geben, aber keiner nimmt dir das weg und richtet dich auf. Aber dabei bleibt es ja nicht. Das ist nur der Anfang der Geschichte. Ich wollte euch nur diese zwei Frauen vorstellen, um euch zu zeigen, wie Gott über die Frauen denkt. Er liebt euch heiß und innig. Er hat euch in all eurer Schwäche gesehen und er möchte euch heute Morgen aufrichten, wieder sagen, du brauchst nicht mehr das Gleiche tun, was du bis hier getan hast. Du kannst neu beginnen, du kannst ein neues Leben beginnen und heute kann ein neuer Tag in deinem Leben beginnen. Ich habe 5 Punkte, ich weiß nicht, ob ich sie heute Morgen alle behandeln werde, aber auf meinem Herzen, ich lese sie mal ganz kurz vor, um euch eine Vorstellung zu geben. Bei Jesus ist kein Ding unmöglich, das ist mein Lieblingsthema. Jesus verachtet uns niemals, egal wie groß die Sünde und wie die Leute darüber urteilen, das habe ich eben schon fast behandelt. Drittens, Jesus will immer nur dein Bestes und macht alle Dinge gut. Viertens, Jesus liebt die Frauen, achtet sie sehr hoch. Er hat sie immer geheilt, befreit, gelöst und dafür viel Kritik eingesteckt. Jesus möchte, dass du genauso denkst und lebst wie er. Ich war in Dresden gewesen vor 2 Wochen und da war eine Frau, die noch nicht dem Glauben noch nicht so nahe stand und die war sehr ärgerlich geworden, als ich das vorlas. Sie sagte mir in der Pause, wie kannst du behaupten, dass Jesus immer alles gut macht? Wie kannst du behaupten, dass Jesus immer heilen will, wenn du wenigstens sagen würdest, einige heilt er und andere nicht. Einigen geht's gut und anderen nicht. Dann könnte ich mit dem Thema was anfangen. Aber das kann ich nicht ab. Aber ich möchte euch doch ein bisschen ermutigen, heute Morgen mal ganz neu darüber nachzudenken, weil die Wahrheit ist, dass Jesus wirklich immer alles gut macht und dass er immer heilen will und dass er immer der Richtige ist, der dir helfen will. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Es muss ein Glaube werden, der in dein Herz fällt. Du kannst sagen, ich will glauben, dass Gott da ist. Aber du musst ihm begegnen. Du musst ihn suchen, bis du ihm begegnet bist. Ich habe mich so gefreut, ich habe eine Freundin heute Morgen hier, Randa Jans. Sie ist aus Hamburg mit mir gekommen und Randa war Muslimin gewesen. Sie hat viele Jahre in Afrika gelebt, sie hat 3 Kinder und eine ganz wunderbare Frau. Und sie ist zum Glauben gekommen. Und sie erzählte mir gerade so nebenbei noch, wie Gott ihr Leben im Augenblick verändert hat. Wie sie von Schlaftabletten losgekommen ist und wie sie ohne Schlaftabletten schlafen kann. Wie die Sorgen weggegangen sind, die Depressionen, die in ihrem Leben waren. Alles das. Jesus hat es alles verändert. Und so kann Jesus in deinem Leben alles verändern. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er spricht ein Wort zu dir und es geschieht, wenn du es willst. Du kannst es annehmen heute Morgen. Du kannst es glauben heute Morgen. Aber es muss Realität werden, sonst wird es fromm. Und ich hasse nichts mehr als fromme Menschen, die nur darüber reden, aber die ihn nicht kennen. Du musst wirklich Jesus einmal begegnet sein. Das heißt, du musst wissen, dass er zu dir gesprochen hat, dass er dir begegnet ist, dass du ihn gesehen hast mit deinem Herzen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, er ist bei dir. Und diese Realität will er in dein Leben geben. Und diese Realität wird das nur ganz lebendig machen, dein Leben. Und dann fängt plötzlich an, dass du anderen Menschen weitergeben kannst und die werden auch angesteckt. Und die werden auch verändert. Wir leben auf der Erde in Begrenzung. Da bin ich absolut mit dir übereins. Du hast jede Menge Begrenzungen hier auf Erden. Wir leben unter vielen Nöten. So wie sie sagte, die Dunkelheit und Finsternis ist hier unglaublich auf der Erde. Aber wir dienen einem Gott. Das heißt, wir dienen ihm nicht, sondern wir lieben einen Gott. Ich möchte mal dieses Dienen rausnehmen, weil manche Menschen immer denken, sie müssen Gott etwas tun. Du liebst einen Gott und er liebt dich und der hat keine Begrenzung. Und wenn du das kapiert hast, wenn das in deinen Gedanken und dann in deinem Herzen Realität wird, dann wirst du jeden Umstand, in dem du lebst, verändern durch den Glauben, dass er das Beste daraus macht. Das Allerbeste. Wenn du kein Geld hast und keinen Job hast, er ist der allerbeste Arbeitsvermittler. Wende dich doch an ihn und sag ihm, du brauchst einen guten Job und gute Bezahlung. Und er wird es dir geben. Er wird dich versorgen. Auch wenn es heißt, keiner kriegt hier mehr Arbeit in diesem Ort. Gerade dann darfst du sagen, Herr, und du bist doch der Gott, der über allem steht. So real muss das werden. Du musst so verrückt sein. Eine Freundin von mir ist ganz arm. Die hat also alles verloren und hatte ihr gerade kein Auto mehr. Das Auto brach zusammen, es war so alt, sie hatte keine Arbeit. Und sie hat angefangen, so zu verrückt zu glauben. Und dann hat sie gesagt, ich brauche ein neues Auto. Und dann hat Gott zu ihr gesagt, fahr zu dem Autohändler und sag ihm, du brauchst ein Auto. Sie hat aber kein Geld. Sie ist Sozialhilfeempfängerin gewesen zu dem Zeitpunkt. Sie ist hingefahren, hat dem Mann ihr Zeugnis erzählt, hat gesagt, Gott hat mich frei gemacht von
meinen Depressionen und hat freigemacht von meinen ganzen Abhängigkeiten, Alkohol. Und seitdem diene ich ihm. Aber ich bin im Augenblick in einer Situation, wo ich kein Auto habe und kein Auto mir leisten kann, aber ich brauche eins. Und der Mann war so berührt von ihrem Zeugnis. Der Autohändler, ein großer Autohändler in Hamburg, hat gesagt, hier ist ein Auto für Sie. Für 3 Monate gebe ich Ihnen das umsonst. War ein Vorführwagen. Hat sie einen schicken neuen bekommen, Vorführwagen für 3 Monate. Und dann hat sie gebetet, Herr, ich bete, dass du die Arbeit zu mir bringst. Nach 3 Monaten hat der Chef angerufen, auch übrigens hat er dann gesagt, Ihr Zeugnis müssen Sie allen meinen Bekannten erzählen, weil die sind alle abhängig von Alkohol und Depressionen. Und dann hat sie überall immer ihr Zeugnis erzählt, seinen Bekannten, seinen Geschäftsfreunden. Und nach 3 Monaten hat er sie angerufen und hat gesagt, ich möchte Sie einstellen für ein gutes Gehalt, das Auto dürfen Sie behalten, die Benzinfreikarte bekommen Sie dazu und Sie müssen meine Kunden alle besuchen und ihnen allen erzählen, was sie erlebt haben. Und jetzt hat sie ein Missionsauto, sie hat einen Auftrag, sie hat Geld und alles dazu bekommen. Erwarte doch, dass Gott das Unmögliche möglich macht. Er freut sich über solche Frauen, die verrückt werden und sagen, Herr, im Gegenteil, was meine Gesellschaft im Augenblick sagt, ich kann nicht, werde ich tun können durch deine Hilfe. Das ist gar nicht schwer, du brauchst gar nichts leisten. Und das möchte ich euch endlich mal ausradieren, wollte ich gerade sagen. Dieses Leistungsdenken, dass wir immer denken, wir müssen für Gott arbeiten. Das ist überhaupt nicht wahr. Er will uns alles geben. Wir sollen nur erwarten, dass er es kann. Er freut sich riesig über Frauen, die heute Morgen sagen, ich erwarte das Unmögliche, Gott. Dass du das Unmögliche in meinem Leben möglich machst. Dass du mich rausführst aus ganz großen Schwierigkeiten. Alleine nur, wenn wir uns überlegen, was Frauen durch den Glauben geschafft haben. In Hebräer 11, Vers 31, da lesen wir von Rahab, einer Hure, die hörte, dass das Volk Israel das Volk ist, bei dem Gott ist. Und sie war in Jericho. Und sie hat die Spione aufgenommen und dann hat sie gesagt, hey, wenn wirklich Gott bei euch ist und wenn der retten kann, dann möchte ich und mein Haus errettet werden. Sie hatte kein Recht dazu. Aber Gott fand diesen unmöglichen oder diesen verrückten Glauben dieser Frau so faszinierend. Er hat vom Himmel sofort gesagt, Bewahrung auf diese Familie. Die Spione haben gesagt, okay, du und dein Haus, versammelt euch in der Nacht, wenn das Unglück passiert über der Stadt, in deinem Hause und alle, die in deinem Hause sein werden, werden errettet werden. Und sie hat ihre ganze Familie errettet. Und jetzt stellt euch mal dieses Unglück vor bei Jericho. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Die ganzen Mauern fallen zusammen. Alles fällt zusammen. Die Mauern waren dick. Da standen Häuser drauf. Und ihre kleine Mauer blieb stehen. Ihr Stück Mauer blieb stehen. Ihr Haus da oben blieb stehen. Sie wurde nicht verletzt, weil sie Gott vertraute. Für das Unmögliche in einer Stadt, die gottlos war bis zum Letzten, hat sie für sich und ihr ganzes Haus geglaubt. Und ich erzähle das immer wieder, aber ich glaube, das hilft. Jedes Mal, wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, das ist am Anfang nur immer ein Hoffen, dass er jetzt hört. Das ist kein Wissen. Später wird es zur ganz festen Gewissheit. Dann gehst du im Glauben. Dann weißt du, dass du weißt, er hört mich jetzt. Aber am Anfang ist es immer nur ein hoffentlich, Herr, machst du das jetzt. Ich bitte dich, hilf mir. Wenn du das aussprichst in deinem Herzen, dann beginnt im Himmel sofort so eine kleine Alarmlampe anzugehen. Da unten, die Roswitha fängt an zu vertrauen. Schnell zur Hilfe eilen. Sie braucht Unterstützung. Sie braucht Hilfe. Sie braucht jetzt jemanden, der sie ihr Ermutigung gibt. Und der Himmel kommt sofort zu deiner Unterstützung, wenn du anfängst zu vertrauen. Das beste Beispiel, ich erzähle das so gerne, aber das ist für mich das beste Beispiel von Vertrauen und von Glauben ist Jochebed oder Jochebed. Wer von euch kennt Jochebed aus der Bibel? Die berühmteste Frau der Bibel. Ja, ihr werdet gleich wissen, wer das ist und dann werdet ihr euch ganz schön wundern. Jochebed war eine Sklavin. Sklavin war sie geboren, Sklavin lebte sie. Sie hatte nie von dem Gott persönlich gehört, sondern nur über ihn gehört. Aber sie wusste, es gab Gott Jehova. Sie ist die Mutter von Mose, Miriam und Aaron. Sie hatte schon Miriam und Aaron zur Welt gebracht und jetzt erwartet sie ihr drittes Baby. Pharao beschließt, er will das Volk nicht länger vergrößert sehen und er möchte, dass alle Jungs umkommen. Und er gibt einen Befehl, dass jeder Soldat Befehl hat, die kleinen Babys, die Jungs sind, sofort umzubringen. Und sie ist hochschwanger, bringt das Kind zur Welt, unter wahrscheinlich nicht einfachen Umständen, und sie merkt, es ist ein Baby, es ist ein Junge. Und ich weiß nicht, ob du dir so den Schreck vorstellen kannst, es ist ein Junge, das Kind soll umkommen, ich bin hier in diesem Land, wo man mir kein Recht gibt, dieses Kind wird jetzt umkommen. Aber sie setzt etwas durch. Sie sagt, wenn dieser Jehova mir das Baby gegeben hat, dann will ich, dass dieser Jehova auf dieses Baby aufpasst. Und sie setzt ihren kleinen Glauben ein. Sie vertraut, dass Gott im Himmel auf ihr Kind aufpassen kann. Und sie baut dieses Kästchen für den Kleinen. Und sie setzt ihn da, wo die Krokodile sind und wo die Soldaten sind, auf den Nil. Aber sie glaubt, dass Gott im Himmel ihr Kind sieht und sie ruft zu ihm, wie nur eine Mutter rufen kann. Gott im Himmel, bewahre mein Kind. Ich kann nichts für dieses Kind mehr tun, aber du kannst. Und das Lämpchen geht an im Himmel. Schnell zur Hilfe eilen. Diese Frau vertraut mir, sagt Gott. Und er rettet das Kind. Auf wunderbare Weise. Sie wird bezahlt, dass sie das Kind noch stillen darf. Und dann kommt die tollste Geschichte. Sie hat es vielleicht 4 Jahre gestillt. Und dann gibt sie ihn ja ab an den Pharaonenhof. Aber was sie in den 4 Jahren an Liebe und an Glauben in den kleinen Mose investiert hat, das weiß der Junge noch, nachdem er schon fertig ausgebildet ist. Und er sagt, ich gehöre zu den Hebräern. Sie hat eine Prophetin zur Welt gebracht, den höchsten Priester, den Aaron, und Mose, den größten Führer aller Zeiten. Und diese drei, ihre drei Kinder, führen das ganze Sklavenvolk aus der Sklaverei in die Freiheit. Alles war diese Mutter, die ihren Glauben und ihr Vertrauen investiert hat in ihre Kinder und gebetet und geglaubt hat, dass sie etwas werden, dass Gott in ihnen arbeiten wird. Siehst du, was du auslösen kannst? Wenn du Gott vertraust, dann können sich die Umstände unter schlimmsten Bedingungen radikal für dich ändern, wenn du ihm vertraust. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Und davon könnte ich euch jetzt endlos weitererzählen, aber ich will mal zum zweiten gehen. Jesus verachtet uns niemals. Ich habe das am Anfang schon mal betont. Er kam, um zu retten, was verloren ist. Er weiß, wie tief wir fallen können. Und er hat Mitleid mit uns, weil er unser Hohepriester ist. Er versorgt uns immer wieder mit dem Mitleid, was wir brauchen. Und es gibt nur einen, der dich verachtet, und das ist Satan selber. Und jedes Mal, wenn du dich selber verachtest, tust du ihm den größten Gefallen. Du bist geschaffen in Gottes Ebenbild. Er hat dich mit so einer Liebe geschaffen, auch wenn du dich manchmal ablehnst. Er hat deine Haare gezählt. Er hat dich in sein Bild geschaffen. Du magst noch nicht alles sehen, was er in dich hineingelegt hat. Aber da sind Gaben in dir drin, die würdest du nie für möglich halten. Niemals für möglich halten, wenn du dich ihm anvertraust. Dann macht er dich zu einer Frau, dass du staunst, was plötzlich alles aus deinem Leben herauskommt, was hinausfließt, wieso plötzlich Leute zuhören, wenn du etwas sagst, wieso plötzlich Zeichen und Wunder geschehen, wenn du mit Menschen betest. Alles das hat er in dich schon hineingelegt. Und ihr alle hier seid potenzielle Leiterinnen und schon Frauen, die eines Tages mal eine ganze Gruppe von Frauen anleiten können, dass sie wieder in die Fülle Gottes hineinkommen. Und Gott will das aus dir herausholen. Und das wird er. Und er führt dich dadurch einige Wege. Aber Verachtung hat nichts mit uns zu tun. Gott hat uns niemals verachtet. Und er selber sagt, dass das das Allerschlimmste ist, was du tun kannst. Wenn du dich verachtest oder andere Menschen verachtest. Selbstverachtung kommt aus unserem alten Menschen. Und das Einfachste ist, wie du deiner Selbstverachtung sterben kannst, ist, indem du sie ans Kreuz gibst. Alles, was du verachtest, dein altes Wesen, deinen alten Menschen, ans Kreuz zu Jesus bringen, ihn bitten, dass er ihn nimmt und dass er dir den neuen Menschen zeigt und ihn gibt. Das neue Wesen, was er in dich hineingeben will. Und das ist eine Frau, die ist total verändert. Die denkt anders, die fühlt anders, die lebt anders und die redet anders. Und das ist so entscheidend. Gut, bei Verachtung will ich jetzt mal aufhören, weil ich habe noch andere Dinge. Jesus will immer nur dein Bestes und er macht alle Dinge gut. Dazu habe ich wieder ein gutes Beispiel von einer Frau, die im Willen Gottes war. Und zwar eine Frau, die auch wieder durch schweres Leid gegangen ist. Ihr werdet noch erfahren, dass Gott oft Leid in unserem Leben zulässt, um uns in eine Tiefe zu führen und um uns zu zerbrechen, damit das Alte in uns zerbrochen wird, damit ein Neues in unserem Leben hineinkommen kann. Wir sind oft so selbstherrlich und so stolz, wenn uns nichts passiert. Aber wenn wir durch Leid gegangen sind, dann werden wir empfänglich für das, was Gott für uns hat. Es ist leider so. Aber Gott macht auf der anderen Seite das Leid in unserem Leben immer zu Segen, wenn wir das zulassen. Das ist das Geheimnis Gottes. Eine Frau, die Gott ganz wunderbar gebraucht hat, um wirklich aus allem Schlechten etwas Gutes zu machen, ist Naomi oder Naomi. Naomi, eine Frau, die verheiratet war, zwei Söhne hatte. Sie musste aus der Hungersnot in ein anderes Land. Sie verlor beide Söhne durch Tod und ihren Mann. Sie wurde Witwe. Sie hatte keinen Besitz mehr. Es war nichts mehr, was ihr noch geblieben war. Sie war mal vorher wohlhabend gewesen. Jetzt war sie eine arme Frau geworden. Sie war eine gebrochene Frau. Sie sagt von sich selber, ich war eine bittere Frau geworden. Kennt ihr so diese bitteren Frauen? Immer so eine sarkastische Bemerkung. Immer so ein bisschen was. Das ist so tödlich. Das ist so tödlich. Bittere Menschen sind tödlich. Das ist richtig, ich glaube, das ist richtig Gift aus der Hölle, was du versprühst, wenn du bitter geworden bist über einen Umstand. Naomi hatte allen Grund, bitter zu sein. Sie hatte geglaubt, Gott hatte sie verlassen. Aller Segen war von ihr gegangen. Sie hatte keine Nachkommen. Es gab kein Kind mehr in der Erblinie. Und Naomi geht zurück zu ihrem Heimatland auf dem Wege zur Verheißung letztendlich, wo Gott sie ja hingestellt hatte. Und dann kommt die junge Ruth an ihre Seite, ihre Schwiegertochter, die jetzt immer noch mit ihr bleiben wollte, weil sie Gott dienen wollte. Und Naomi hat nur noch eine Sache. Sie kennt den Gott Jehova. Und sie hilft der jungen Ruth, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, darüber will ich heute Nachmittag noch intensiver sprechen, sie hilft dieser jungen Ruth, in die Bestimmung Gottes zu kommen, ohne dass sie richtig merkt, was sie tut. Sie gibt ihr immer nur weisen Rat. Ganz lieb und sanft. Sie sagt, wenn du auf dem Feld gut behandelt wirst zu Ruth, dann bleib weiter da. Geh nicht zu einem anderen Feld. Bleib dort. Dort wird es der richtige Ort sein, wo Gott dich hingestellt hat. Dann gibt sie ihr den Rat, geh zum Boas. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Und wende dich ihm zu, weil er ist eigentlich derjenige, der dein Leben wieder zum Segen bringen kann. Sie gibt nur weisen Rat. Sie hilft nur dieser jungen Frau in ihrer Bitterkeit und in ihrer Mühe, dass diese junge Frau Jesus findet, letztendlich den Erretter findet. Diese junge Ruth wird schließlich geheiratet von Boas, kommt in die Erblinie Christi, sie bekommt ein Kind und es heißt, und Naomi wurde die Amme des Kindes. Naomi empfängt dieses Kind als alte Frau, als den Segen von Gott. Und sie sagt, aus meiner Bitterkeit ist Freude geworden. Aus meiner Fruchtlosigkeit ist Fruchtbarkeit geworden. Meine Familie wird weiter bestehen. Gott hat wieder Segen in unser Haus geführt. Wie hat sie das gemacht? Sie hat weitergegeben von dem, was sie empfangen hatte von Gott. Nur das. Und das Bittere hat sie hoffentlich weggelassen. Und Gott hat aus der Bitterkeit, hat er wieder Freude gemacht und hat sie wieder hergestellt. Gott benutzt manchmal die Situationen, in denen wir so bitter enttäuscht worden sind, damit wir aus diesen Situationen Segen bringen für andere Menschen. Aus diesen Situationen Segen bringen für andere Menschen. Ich habe das selber in meinem Leben ganz oft erlebt. Und wer meine Zeugnisse weiß, der weiß, dass wir durch viele, viele Nöte gegangen sind. Und wenn ich dann immer erzähle, wie Gott immer so wunderbar alles immer geholfen hat, dann gibt es so einige Frauen, die sagen, sag mal, hast du denn immer nur Gottes Hilfe erfahren? Ist das immer nur alles glatt gegangen bei dir? Die werden dann richtig innerlich ärgerlich. Ich habe die meiste Zeit, muss ich euch ganz ehrlich sagen, gedacht, Gott hätte mich verlassen. Immer wieder, wenn wir in große Not geraten sind, auf dem Missionsfeld, mein Mann lag mehrmals im Sterben, die Ärzte hatten ihn aufgegeben. Einmal war es so schlimm, dass der Arzt gesagt hat, in dieser Nacht wird ihr Mann sterben. Er hatte eine ganz schwere Virusinfektion bekommen. Wir wussten nicht, was es ist. Er lag schon 9 Tage im Krankenhaus. Er war aufgegeben worden von den Ärzten und keine Medikamente wirkten mehr. Er sah auch aus, als wenn er sterben würde. Und dann in solcher Situation stehst du da und du sagst, Gott, ich habe mein ganzes Leben dir gegeben. Wir haben dir vertraut, dass du uns hier rausführst, dass du uns berufen hast. Und jetzt soll alles zu Ende sein. Wo bist du, Gott? Bist du ungerecht? Bist du unfair? Was tust du mit uns? Und ich weiß, dass ich in jener Nacht zum letzten Mal zu dem Arzt gesagt habe, ich kann meinen Mann nicht nach Hause nehmen, damit er bei mir stirbt. Ich schaffe ihn körperlich nicht ins Haus zu tragen. Ich bitte Sie einfach, lassen Sie ihn hier liegen im Krankenhaus. Er wollte, dass ich ihn mitnehme. Und ich vertraue einfach, dass Gott derjenige ist, der über Leben und Tod entscheidet. Aber ich wusste auch nicht, was er tun würde. Und ich weiß, dass ich mich zu Hause am Fußboden nur hingelegt habe und habe nur geweint und gesagt, Herr, du hast doch hier gesehen, wir haben dir alles gegeben, wir vertrauen dir blind. Und jetzt willst du meinen Mann wegnehmen und dann stirbt er und jetzt soll alles zu Ende sein? Das ist doch nicht dein Wille. Und Teufel, das letzte Mal sage ich dir, du musst aus unserem Leben ganz und gar verschwinden, du hast mit uns nichts zu tun. Wir sind die Kinder Gottes. Und dann war ich viel zu erschöpft, um noch weiter zu beten. Bin eingeschlafen und ganz früh am Morgen geweckt worden. Und da stand ein wunderbar gekleideter, weißer, schwarzer, in weiß gekleideter Afrikaner vor der Tür, weißem Anzug. Und ich dachte, das ist so ein Sozialarbeiter, der mir jetzt sagen will, dass mein Mann verstorben ist, weil es gab keine Telefonverbindung zum Krankenhaus. Und er sagte, nein, ich bin Missionar in Nigeria. Wir waren dort in Westafrika. Und ich habe die ganze Nacht für eine Familie beten müssen. Und ich hatte ein Bild, dass eine junge Missionsfamilie hier in der Stadt ist und dass ein Todesengel an deren Tür steht, der versucht, da reinzukommen. Und ich habe die ganze Nacht gebetet, dass das nicht geschieht. Und ich möchte Ihnen sagen, dass Gott sie liebt und dass er sie segnet. Und dann ist er wieder gegangen. Ich habe diesen Mann nie wieder gesehen. Er weiß auch gar nicht, was aus der Geschichte geworden ist. In jener Nacht ist Jesus wirklich meinem Mann begegnet auf dem Todeslager, hat ihn wieder aufgerichtet. Er ist aufgestanden von seinem Bett. Die Schwester am nächsten Morgen ist fast in Ohnmacht gefallen, weil er schon unter der Dusche stand. Die Leiche, sie hatte wirklich gedacht, der ist jetzt verschwunden. Und es ihm gut ging. Und Gott ihn geheilt hatte, vom Todeslager wieder zum Lebendigsein. Wenn wir Gott vertrauen, dann führt er uns manchmal durch ganz schwere Prüfungen. Aber wenn du nicht locker lässt und nicht loslässt, dann wird er aus jeder schweren Prüfung einen Segen machen. Und heute habe ich damit eine Botschaft, die ich anderen weitergeben kann. Gott verlässt dich nicht. Gott verlässt dich nicht. Er trägt dich durch. Selbst wenn etwas Schlimmes passiert, wie ein Todesfall, selbst dann ist Gott noch dazwischen. Und selbst dann bringt er Trost. Und selbst dann bringt er Hilfe. Es ist nicht so, dass er immer die Leute erweckt vom Tode. Aber er ist immer da, um dir zu helfen. Und er will, dass aus deinem Leben etwas zu seiner Ehre wird und das Segen hervorsprudelt und strömt aus deinem Leben, dass du weißt, er lebt und er hilft. Und er verlässt dich nicht. Er verlässt dich nicht. Er macht immer das Beste aus deinem Leben. Das ist so eine herrliche. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingspunkt. Jesus liebt die Frauen und er achtet sie sehr hoch. Jesus erschuf die Frau als Mutter alles Lebens und er machte sie fruchtbar. Und ich möchte euch daraus mal lesen aus Lukas 8, Vers 2 und 3. Damit wir weiterbleiben, wie denkt Gott über uns als Frauen? Lukas 8, Vers 2 und 3. Ich lese ruhig schon mal von Vers 1, damit wir Zusammenhang kennen. Und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12 mit ihm. Und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Schusa, des Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. An dieser Bibelstelle wird es wieder ganz deutlich, dass Jesus sich den Frauen zuwandt. Er hatte sie geheilt, er hatte sie freigesetzt von Dämonen, von Anklage, von allen möglichen Dingen. Und diese Frauen, die folgten ihm und dienten ihm. Jesus möchte, dass du ihm folgst und dass du ihm dienst, dass du mit ihm gehst. Und da brauchst du gar keine Angst zu haben, dass jemand dich aufhalten kann, dass Umstände dich festhalten können. Er möchte, dass du mit ihm zusammen dienen kannst. Freisetzung für den Dienst. Freisetzung, dass du mit ihm zusammen die Wunder und Zeichen erleben kannst. Alles, was er bereithält für die Frauen, will er diesen Frauen geben, wenn sie ihm folgen. Und Jesus folgen kann jede Frau. Das kannst du zu Hause machen, das kannst du an deinem Arbeitsplatz machen, egal wo du hingestellt bist, wenn du dich Jesus anschließt, wenn du dich treu mit ihm in Verbindung bleibst, wird er für dich den Weg ebnen und wird dich in Situationen führen, wo er dir plötzlich Aufgaben gibt, die weit über das sind, was du dir je vorgestellt hättest. Und einige von euch, ihr sitzt vor diesen Aufgaben. Ihr sitzt buchstäblich davor. Bleibt dran, bleibt in der Führung, bleibt mit Gott verbunden. Füllt euch weiter mit dem Wort Gottes, so wie diese Konferenzen, die euch wieder einfach nur das Wort bringen. Wenn ihr mit Jesus in Verbindung bleibt, wird er euch in seine Nachfolge nehmen. Und ihr werdet seine Zeichen und Wunder erleben, denn er muss das ja tun. Ich hatte eine ganz lustige Einladung nach Amerika gehabt gerade, auf eine Prophetenkonferenz. Und ich habe gedacht, was soll ich auf einer Prophetenkonferenz predigen? Und dann hat jemand zu mir gesagt, predige, dass die Toten auferstehen sollen. Dann habe ich gedacht, das ist ein tolles Thema. Und zwar habe ich gedacht, das ist ganz einfach. Ich bin nämlich eine Hausfrau, ich bin keine Theologin, ich habe keine Ausbildung, gar nichts. Ich bin ganz normale Frau, so wie ihr auch. Und habe einfach nur Gott erlebt. Und ich kann keine große Lehre bringen, ich weiß keine große Auslegung von Griechisch und Hebräisch und all diesen Dingen. Mein Mann ist Pastor, der kennt das alles, den frage ich dann immer öfter. Aber das soll auch er machen, das ist nämlich nicht meine Berufung. Und jetzt stehe ich vor diesen ganzen Theologen und der Erste, der da gepredigt hatte, der hat mich fast umgeworfen, weil der so gut war. Ein Lehrer, aber wie aus dem Buche geschrieben. Der konnte die auslegen, die Schrift nach links, rechts und vorn und hinten und wusste alles richtig. Und jetzt war ich als Nächstes dran zu sprechen vor diesen ganzen Brüdern über die Totenauferstehung. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz einfach. Ich werde sagen, ist hier ein Toter unter uns heute Morgen? Genau. Aufstehen. Kein Toter, habe ich gesagt. Ich soll die Toten auferwecken. Gut, sage ich, dann kann ich mich setzen. Das Thema ist erledigt. Und dann rief der Veranstalter, der saß hinten, so wie jetzt auch unsere erste Vorsitzende hinten ist. Und er rief von hinten und sagte, Gabi, aber dann sprich darüber, wie man es macht. Wie soll man die Toten auferwecken? Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist das Allereinfachste, was es aus der ganzen Bibel gibt. Dann haben sie mich alle angeguckt, so wie ihr jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr warum? Du brauchst nur sagen, Toter, stehe auf. Alles andere muss Gott tun. Da kannst du nichts mehr verändern. Der Tote ist tot. Und wenn Gott ihn nicht lebendig macht, kannst du ihn nicht zum Leben erwecken. Du musst nur sagen, Toter, stehe auf. Und dann habe ich gesagt, aber der zweite Punkt ist wichtig, du musst es in deinem Herzen wissen, dass es so ist. Wie ist es? Und dann habe ich gesagt, ich habe das selber erlebt. Mein Mann war mal tot und ich habe ihn von den Toten erweckt. Und zwar war er vom Stromschlag getroffen worden, bei einem Missionseinsatz und er lag auf der Erde. 20.000 Volt waren durch seinen Körper geflossen. Der Kran war unter Strom gestanden. Das ganze Umfeld, wo sein Körper lag, war unter Strom. Wir mussten Holz holen und seinen Körper aus dem Stromfeld holen. Wir waren mitten im Urwald Afrikas und hatten keine Hilfe. Also wir hätten noch keine medizinische Hilfe bekommen oder so ein Herz-Bum-Bum-Bum-Maschine, ne, die das Herz wieder zum Schlagen bringt. Er lag dort auf der Erde. Ich war eine ganz junge Frau, unerfahren. Aber ich wusste, dass der Heilige Geist da ist und ich fing automatisch aus lauter Angst an, dem Heiligen Geist zu beten. Chikarabasandabatu. Und in dem Moment kam in mir wie so eine Macht oder Autorität hoch. Und ich schrie diesen Körper an, im Namen Jesu tot war ich, stehe jetzt auf. Und mein Mann steht auf und guckt mich an. Ich war mehr verzweifelt, als dass ich Glauben hatte, aber ich habe nur aus dem Geist heraus, das war der Heilige Geist, der in dem Moment gesagt hat, stehe auf und tot war ich. Ich wusste, dass der Tod bei ihm war und wenn er nicht jetzt den nächsten Moment zum Leben kommt, dann wird das Herz nicht wieder weiterschlagen. Als dann die Leute vom Elektrizitätswerk kamen, weil die ganze Stadt ohne Strom war, haben sie gefragt, wie viele Todesopfer wir zu beklagen hätten. Und wir haben gesagt, keinen einzigen. Und dann haben sie gesagt, das ist unmöglich. Wenn jemand mit so viel Strom in Berührung kommt, dann brennt der Körper zu so einer kleinen Größe zusammen. Weil die Intensität der Hitze ist so stark. Und sie sagen, das ist unmöglich, dass jemand das überleben kann. Aber Gott kann. Und er wollte mir einfach nur zeigen, dass wenn wir aus dem Inneren heraus die Toten auferstehen lassen, dann werden sie auferstehen. Und dann war eine tolle Geschichte dabei. Und das war jetzt das Zeugnis. In dem Moment, wo ich das sagte, saß ein junger Mann in dieser Versammlung, der eigentlich gar nicht da reingehörte. Der hatte nur am Straßenrand gelesen, Schild, Konferenz der Propheten. Und er gedacht, was ist das denn? Das gucke ich mir mal an. Und war da so wie in dieser Konferenz, einfach nur als Besucher reingekommen und hat hinten gesessen. Und den hat das total, der war also völlig baff. Er sagt, sowas hatte ich ja noch nie gehört. Tote auferstehen, Gott ist da und lebendig und echt. Und dann ist er in seinen Wagen gestiegen und ist losgefahren. Und am Straßenrand saß ein Mann, der offensichtlich starke Schmerzen hatte und sich zusammengekrümmt hatte. Und er sah, dass der in großer Not war, hielt den Wagen an und fragte, ob er helfen könnte. Und der Mann sagte, würden Sie mich bitte zur Heilsarmee fahren? Ich sterbe. Und er hat ihn eingeladen in sein Auto und er hat nur gefragt, wieso wissen Sie, dass ich sterbe? Er sagte, ich war beim Arzt gewesen, er hat gesagt, ich habe so viel Krebs in meinem Körper, dass ich nicht mehr überleben kann. Und er sagt, ich kann mich nicht mehr halten vor Schmerzen, ich brauche Hilfe und ich will zur Heilsarmee zum Sterben. Und dann ist er gefahren und sagte, und in dem Moment kam eine Stimme in sein Herz, widerstehe dem Tod. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Widerstehe dem Tod. Und dann hat er gesagt, das kann ich doch nicht. Ich bin doch nicht mal so ein Mensch wie die da in der Versammlung und so. Und hat mit sich selber argumentiert. Und immer wieder kam die Stimme, leg ihm die Hände auf und widerstehe dem Tod. Und schließlich hat er angehalten, weil er nicht mehr konnte und hat gezittert am ganzen Körper, hat mir dann das Zeugnis erzählt. Und dann hat er zu dem alten Mann gesagt, darf ich für Sie beten? Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich denke, ich soll das tun, dass der Tod von Ihnen weicht. Und der alte Mann hat gesagt, ja. Dann hat er ihm die Hände aufgelegt und er sagt, und in dem Moment kam genau das, was Sie gesagt haben. Aus meinem Inneren heraus kam ein Schwall von Worten und ich habe im Namen Jesu geboten, dass der Tod von dem Mann weicht, dass der Krebs von ihm weicht und dass er gesund wird. Und in dem Moment ist der Mann ohnmächtig geworden und umgefallen. Dann habe ich mich noch mehr erschrocken. Und dann ist er wieder zu sich gekommen und hat gesagt, es geht ihm viel besser. Und dann habe ich ihn schnell abgeliefert bei der Heilsarmee. Und jetzt wollte ich fragen, habe ich alles richtig gemacht? Und die haben gesagt, ja. Sag ich, so ist das. Wenn Gottes Kraft kommt, dann sprichst du einfach die Worte aus und dann passiert das. Sagte, das habe ich mir gedacht, dass sie da was sagen würden. Sagte, was muss ich denn jetzt machen? Ich sagte, du musst Jesus annehmen. Du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. Du musst errettet werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Hat er sofort empfangen. Die haben da draußen miteinander gebetet. Und dann habe ich sofort eine Prophetie für ihn gehabt und ich habe gesagt, und du wirst noch viele Tote auferwecken. Durch dich werden Zeichen und Wunder geschehen. Geh zurück in die Stadt und verkündige, was du erlebt hast. Und das hat die Pastoren, die Propheten, ganz schön getroffen. Und ich habe gehört, wie einige von denen am nächsten Sonntag in ihren Gemeinden über Totenauferweckung gepredigt haben. Weil es heißt bei Paulus, dass die Totenauferweckung zu den ganz einfachen Dingen gehört. Ja, zur Milch. Und er sagt, und ne, zur Errettung und Geisterfüllung und Totenauferstehung. Und jetzt kommen wir zum Fleisch. Also, und ich predige das, ich habe das überhaupt nicht vorgehabt, das darüber zu sprechen jetzt, aber ich glaube, dass auch ihr solchen Situationen gegenüberstehen werdet. Vielleicht ist eine Freundin im Krankenhaus, eine Person im Krankenhaus oder auch zu Hause, ein Herzinfarkt, was auch immer. Und in dem Moment, wenn der Geist Gottes das in dir gibt und du das Drängen hast, jetzt auszusprechen, dann tu es. Fürchte dich nicht. Du hast nichts zu verlieren. Wenn er stirbt, stirbt er sowieso. Aber wenn du es aussprichst, kann Gott ihn zum Leben erwecken. Okay? Also ihr macht nichts verkehrt. Ihr könnt nur alles richtig machen. Deswegen ist es das Einfachste aus dem Evangelium. Etwas, was mich auch noch fasziniert, wie Jesus extra, und das will ich jetzt so zum Abschluss bringen und dann möchte ich mit euch beten, wie Jesus die Frau am Jakobsbrunnen, wie er ihr begegnet. Diese Frau kommt mittags an den Brunnen und Jesus wartet auf sie. Jesus hatte einen Umweg gemacht, extra um auf sie zu warten. Vielleicht hat Jesus heute einen Umweg gemacht für dich, extra um auf dich zu warten. Er steht immer wieder an Stellen in deinem Leben und wartet auf dich, damit du endlich mal zuhörst. Wenn er sagt, gib mir was zu trinken, komm noch zu mir und sag mir, was dich belastet. Er kennt das, die Not dieser Frau. Die hatte eine tolle Fassade. Sie sah aber bestimmt gut aus, war bestimmt toll geschminkt. Sie war bestimmt auch vielleicht noch ein bisschen hochmütig geworden, weil sie wusste, alle lehnen sie ab, alle tuscheln über sie. Und jetzt kommt da einer, der sitzt am Brunnen und er sagt, gib mir etwas zu trinken aus dem Brunnen. Und dann sagt er, und ich bin das lebendige Wasser. Wenn du von mir anfängst zu trinken, wenn du aus meinem Brunnen trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Wirst du nie mehr Ablehnung erfahren. Wirst du nie mehr Hilflosigkeit erfahren. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Und ich komme extra einen Umweg. Und die Jünger haben sich darüber geärgert, ihr wisst die Geschichte. Die sind in die Stadt gegangen, haben Essen gekauft und haben sie gesagt, warum isst du nicht mit uns? Warum wartest du? Warum redest du mit der Frau? Aber Jesus hat dieser Frau alles gegeben, was er hatte. Und er möchte dir auch alles geben, was er hat. Er hat so viel. Er hat so viel zu geben. Er möchte nicht nur, dass du wiederhergestellt wirst, dass du voller Freude wirst, dass du voller Leben wirst. Er möchte, dass du voller Gesundheit bist. Dass du voller Lebensfreude bist. Dass du den Tag erwartest, wie man den Liebhaber erwartet. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, wie das war. Als ihr verliebt wart, wie man morgens sich fertig gemacht hat, wie man erwartet hat, dass der Abend kommt. Wie man aufgeregt war über jedes bisschen, was kam. Über die Blume, die geschickt wurde, über den Brief, der kam, wie man den ein paar Mal gelesen hat, nicht nur einmal. Und genauso möchte er, dass du seine Briefe liest. Dass du erwartest, dass er am Tag was für dich hat. Und er hat jeden Tag was Neues für dich. Er hat jeden Tag etwas für dich, das genau zu dir passt. Er weiß deine Kapazität. Er weiß, wie wenig du kannst und wie viel du kannst. Er weiß, was du überhaupt nicht kapierst. Er weiß das doch alles. Er wird genau auf das, was du brauchst, eingehen. Aber er braucht nur eins von dir, dass du erwartest, dass er es tut. Dass du erwartest, dass er da ist. Dass du dein Herz öffnest, wenn es weh tut. Dass du dein Herz öffnest, wenn es dir gut geht. Dass du dein Herz öffnest für ihn. Und dazu möchte ich auch noch mal etwas sagen, was ganz wichtig ist. Ich bin im Fürbittedienst gewesen viele Jahre und habe viele, viele Stunden gebetet. Aber ich könnte deswegen trotzdem nicht sagen, dass ich eine Beterin bin. Es gibt Frauen, die können wirklich stundenlang am Tag beten. Und ich würde es zu gerne tun. Aber ich kann es nicht. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Bei uns ist das Haus immer rammelvoll mit irgendwelchen Gästen und Kindern und Leuten. Unser Tag, der fließt dahin. Ich bin alle 14 Tage in einer anderen Stadt Deutschland unterwegs. Und wenn ich euch noch erzählen würde, was ich noch alles mache, dann würdet ihr sowieso denken, die spinnt. Also ich mache sehr, sehr, sehr viel. Und ich habe nicht Zeit, stundenlang zu beten. Aber was ich mache, jedes Mal, wenn ich zu Gott komme, dann bin ich ruhig, dann öffne ich mein Herz und sage, Herr, rede, sprich. Du weißt sowieso, was ich alles für Sorgen und Probleme oder Dinge habe. Die gebe ich jetzt alle schon mal bei dir ab. Du kannst natürlich endlos schwätzen und kannst ihm erzählen und Tante Emma und Tante O und der Pastor und blablabla. Und du kannst alles immer auflisten, kannst es aber auch sein lassen und kannst sagen, Herr, das ist alles, was da anliegt heute an dem Tag. Was soll ich jetzt beten? Was ist dran? Und dann wirst du spüren, wie der Heilige Geist kommt und wie du über irgendetwas dann vielleicht eine Not hast oder etwas empfindest für eine Situation. Und dann fängst du an, dafür zu beten. Einfach nur dafür zu beten. Das mag nur wenige Minuten sein am Tage. Und wenn du das getan hast, dann weißt du, dass Gott antworten wird und dass das andere, was du alles auch noch beten müsstest, dass er da auch antwortet. Ich möchte euch mal freisetzen von der Last, dass ihr denkt, wenn man nicht eine Stunde am Tag gebetet hat, dann kann man Gott nicht gefallen und dann kann man ihm nicht dienen. Es gibt auch Zeiten, wo Gott mir Gnade schenkt, so wie jetzt im Hotelzimmer, da genieße ich, dass ich morgens eine Stunde beten darf oder dass ich 2 Stunden beten kann. Oder dass ich irgendwo mal im Auto festsitze, im Stau. Habt ihr das schon mal gemacht? Angefangen zu loben und zu preisen, wenn Stau ist? Das sind die besten Erfahrungen, die du machen kannst. Im Auto sitzen, fest in der Klemme, alles geht, nichts geht vor und zurück, dich nicht ärgern, weil du kannst durch Ärgern nichts verändern, sondern einfach nur zu sagen, Herr, jetzt habe ich tatsächlich eine Stunde Gebetszeit. Wie herrlich, jetzt fange ich an zu loben und zu preisen und zu singen und mich zu freuen in dir. Es geht hier überhaupt nichts mehr, der Verkehr steht still, aber du bist da und ich preise dich. Und du sollst mal sehen, wie schnell Gott den Stau wieder löst. Ja! Ihr habt das wahrscheinlich alle mal ausprobiert, aber das jetzt kontinuierlich zu machen, nutzt die Zeiten, die Gott dir gibt als Frau, wo du beten kannst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich ähnlich, ne? Man muss die Zeiten nutzen, die Gott einem gibt, wo man beten kann. Wenn man natürlich dann nachher die Kinder aus dem Haus hat, hast du wieder Zeit. Und dann musst du lernen, ein kontinuierliches Leben mit ihm zu führen, regelmäßig zu beten. Zum Beispiel war ich am Sonntagmorgen ein bisschen in Hektik gekommen, weil ich habe noch ein kleines Baby, also sie ist jetzt 1,5. Mein Jüngstes, das Älteste ist 19, 15, 9 und noch 1,5. Und sie ist das absolute Traumbaby. Sie ist von Gott mir befohlen worden, dass ich noch ein Kind haben soll. Und ich habe gesagt, Herr, wieso noch ein Kind in dieser Zeit, wo du doch bald wiederkommst? Und er hat gesagt, und ich plane für das Millennium. Ich plane für das neue Jahrtausend. Und ich möchte, dass Kinder geboren werden in meine Welt. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, was haben wir eigentlich für eine Kultur entwickelt? Wir bestimmen, wie viele Kinder wir haben wollen. Wir sagen 2 und das reicht, mehr haben wir nicht Platz. Und wenn Gott eigentlich viel mehr Kinder haben wollte für dich, als ich das neue Baby bekam, bekam ich ein neues Auto geschenkt, bekam ich alles geschenkt, was ich brauchte, ein Au-pair-Mädchen kam zu mir. Gott hatte alles vorbereitet, damit dieses kleine Kind ein wunderbares Leben führen kann. Jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Mit der Bestimmung Gottes, hm? Genau, Sonntagmorgen. Und die Kleine war am Weinen. Und ich kriegte sie nicht zu. Und ich habe gesagt, Herr, wenn ich predige, dann benutze ich schon noch Zeit, ne? Dass ich versuche, also wenigstens eine Stunde vorher richtig zu beten und vor Gott zu sein. Und ich war sonntags morgens und die Kleine wollte nicht zur Ruhe kommen und ich hatte keinen Babysitter in dem Moment. Und habe gesagt, Herr, ich will doch beten und das Kind weint. Und der Heilige Geist hat ganz klar zu mir gesagt, kümmere dich doch um das Baby. Das ist deine Aufgabe. Überlass doch das Beten mir. Und überlass doch das andere mir. Den Gottesdienst, den mache ich. Ich sollte predigen, aber kümmere du dich um das Kind. Und da wurde mir bewusst, wie Gott unsere Kinder sieht. Er möchte, dass wir uns um unsere Kinder kümmern und nicht geistlich sind. Und sagen, ich muss jetzt beten, ich muss jetzt zur Bibelstunde, ich muss jetzt dies. Sondern unsere Kinder sind ihm genauso wichtig. Das ist Gottesdienst für ihn. Und dann habe ich mich ganz entspannt um mein Baby gekümmert. Sie wurde zur Ruhe gebracht. Und dann konnte ich ganz entspannt predigen und der Heilige Geist hat den ganzen Gottesdienst übernommen. Und aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Gewissheit heraus, dass er alles übernimmt, darfst du leben. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst nichts für ihn tun, sondern er wird dir helfen, dass dann, wenn du beten sollst, wirst du beten. Natürlich ein heißer Tipp. Zum Schluss, und dann will ich jetzt mit euch beten. Wenn du lernen möchtest, wie man beten soll, dann geh in eine Gebetsstunde, die lebendig ist und schließe sich der Gebetsstunde an. Das ist wirklich das Allerbeste. Da lernst du beten, da wirst du beten und da wirst du in die Kraft des Gebets kommen. Und die Kraft des Gebets ist eine gewaltige Kraft. Wenn du das mal entdeckt hast, wirst du nie mehr aufhören zu beten. Ich habe eine Freundin, die kann 6 bis 7 Stunden am Tag beten, Suzette Hatting. Und wenn ich mit der zusammen bin, dann ist es meistens so, wir essen ein bisschen was und dann sagt sie, Gabi, wir müssen beten. Und wenn ich das schon höre, dann weiß ich, dann geht es los. Und dann wird nicht nur gebetet, lieber Heiland, segne doch den und lieber Heiland, hilf doch das, die arme Schwester und die im Krankenhaus und so, sondern dann geht es los. Und das geht ein paar Stunden. Und dann wird sie prophetisch und dann redet sie hinein in die Länder und in die Völker und in die Menschen und in alles das hinein. Und diese Salbung, die wird sich übertragen auf dein Leben. So dass ich selber nachher auch so beten konnte. Nächte durch, keine Probleme, nicht Müdigkeit gehabt, gar nichts. Aber das waren nur Zeiten in meinem Leben, wo die Zeit da war. wo ich das machen durfte, wo ich Nacht für Nacht beten durfte und Gottes Segen herabbitten durfte. Und heute lebe ich aus dieser Zeit, wo Gott so viel Gnade geschenkt hat. Amen. Also wenn du jemanden kennenlernen möchtest, der wirklich beten kann, dann tu das. Werde Freundin von der Person, mach mit. Und du wirst sehen, wie die Salbung Gottes auf dein Leben kommt und wie du anfängst zu beten und zu fließen. Das ist überhaupt der Trick, wie man in jede Salbung hineinkommen kann. Diene einer Person, die gesalbt ist. Stütze sie, rede gut über sie, hilf dieser Person, dass die in ihrem Dienst wunderbar sein darf. Und du wirst die gleiche Salbung bekommen, beziehungsweise Gott wird dein Leben salben. Und das ist das Thema heute Nachmittag. Das geht um unsere Zunge heute Nachmittag. Wir können mit unserer Zunge unser Leben bestimmen. Und ich habe da gerade gestern eine ganz herbe Erfahrung mitgemacht. Und darüber möchte ich heute Nachmittag sprechen, dass du wirklich dein Leben wirklich von heute an radikal verändern kannst, wenn du anfängst, nur noch die Dinge zu sprechen, die Gott gesagt haben will, und nicht mehr das, was du denkst und was du meinst und was du fühlst. Und dann werden sich deine Gedanken und deine Meinung und deine Gefühle absolut ändern in den Willen Gottes hinein. Und du wirst nachher fühlen und denken wie Gott. Und du wirst sein wie Jesus. Und das wird das Thema heute Nachmittag sein. Amen. Aber ich möchte heute Morgen noch einigen Frauen dienen, die vielleicht angesprochen wurden durch diese gebückte Frau oder auch die Frau, die im Ehebruch ertappt wurde. Wir hatten gerade eine Konferenz gehabt in Maulauf und ich möchte euch am Nachmittag dazu einiges erzählen von Maulauf, von den Konferenzen, die wir dort haben. Da waren so viele Frauen, ich war erschrocken, die im Ehebruch lebten. Ja, ich habe enorm viele Seelsorgen danach gehabt. Ganz, ganz viele Frauen, die im Ehebruch lebten, die das ganz toll vertuschen konnten, die irgendwo in Leiterschaft in der Gemeinde stehen, die irgendwo im Lobpreis stehen, irgendwo waren, aber die im Ehebruch gerade lebten. Entweder im gedanklichen Ehebruch oder schon im richtigen Ehebruch. Und Gott möchte dich wiederherstellen. Er möchte dir die Gefühle wiederherstellen, sodass du die richtigen Gefühle haben darfst. Nicht zu dem Mann, der verheiratet ist, sondern zu dem Mann, den Gott für dich bestimmt hat. Und er möchte wiederherstellen, er möchte heilen, Beziehungen auch heilen. Und da gibt es ganz schön viel Wirrwarr, wenn man von einem Mann ständig angezogen wird, der attraktiv ist und wo man meint, der erfüllt jetzt alle meine Wünsche. Aber ich sage dir eins, es ist immer ein Trick des Teufels und es führt immer zur Zerstörung. Wenn der Mann verheiratet ist, ist er garantiert nicht für dich bestimmt und möge der Herr noch so oft zu dir gesprochen haben, dass es so sei. Das gibt es leider auch. Dass Frauen sagen, aber Gott hat zu mir gesagt, das wird der Mann werden. Es ist nicht so. Das ist garantiert nicht so. Gott hat für dich einen Traummann, er hat für dich einen wunderbaren Mann und wenn dein eigener Mann im Augenblick noch nicht dein Traummann ist, kannst du ihn zum Traummann machen. Keiner von uns hat einen Traummann geheiratet, aber wir haben unsere Traummänner bekommen. Stimmt's? Wir haben für sie gebetet, wir haben sie geliebt, wir haben sie umgeben mit dem Wort Gottes, wir haben Gutes ihnen zugesprochen, wir haben sie zu Traummännern gemacht. Und das kann jede Frau, und sei der Mann noch so böse und sei er noch so ab und so weit weg von Gott, weil Gott deinen Mann mehr liebt als du. Er liebt ihn so heiß und innig wie dich. Und er will ihn zurückziehen zu dir. Und der Mann, der vielleicht ganz schlimm heute ist, kann der Allerbeste in den nächsten Wochen und Monaten werden. Der allerbeste Mann der Welt, wenn er Gott begegnet. Amen. So, und dann lass uns jetzt beten. Für die Frauen, die sagen, ich möchte persönlich eine Berührung haben in diesem Gebiet, dass ich eine Beziehung eingegangen bin oder dass ich niedergedrückt wurde von Enttäuschung, von Schwierigkeiten, von Problemen, die mich so doll niedergedrückt haben, dass ich mich nicht aufrichten kann, dass ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, wenn du sagst, ich habe solche Nöte im Augenblick in meinem Leben, ich sehe keinen Ausweg, es braucht jetzt Gottes Hilfe, dann komm bitte nach vorne. Wir werden ein Gebetsteam haben, ne? Und ich werde euch auch dienen hier vorne und wir werden miteinander beten. Wir werden heute Nachmittag auch nochmal Gebetszeit einräumen, aber ich möchte heute Morgen ganz besonders diesen Frauen dienen. Wenn ich bitten darf, dass jemand begleitet, würdest du das machen am Klavier? Ja. Gut, oder da, gut, wie auch immer, ja. Dass ihr ein bisschen Begleitung gebt. Und die Frauen da hinten, die sagen, das betrifft mich jetzt im Augenblick nicht, fangen doch einfach an zu beten für die Frauen, die jetzt nach vorne kommen. Einfach im Geist für sie zu beten. Bete einfach mit. Dann werden in Zeiten, wo du Gebet brauchst, Frauen sein, die für dich beten. Das ist immer das Geheimnis, was wir sehen, wenn wir ernten. Wenn wir jetzt anfangen, für Menschen zu beten, die nach vorne kommen, dann darfst du wieder erleben, wie Gott dir dienen wird. Komm nach vorne. Sei ganz mutig.